Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Auch am Ostermontag wird in Deutschland Fußball gespielt, und zwar in der zweiten Bundesliga. Der FC St. Pauli empfängt Eintracht Braunschweig, obwohl sich drei Braunschweiger Akteure, darunter auch Trainer Daniel Mayer, nach positiven Corona-Tests in Quarantäne befinden. Das Spiel wurde trotzdem regulär angepfiffen. Für Eintracht Braunschweig ging es heute Abend auch um enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Immerhin war man nach dem Sieg des VfL Osnabrück gestern auf Relegationsplatz 16 gerutscht. Gleich in der Anfangsviertelstunde gab es aber zwei frühe Dämpfer für die Braunschweiger und danach auch nicht wirklich viele Chancen, diesen Rückstand noch zu drehen. Ina Kast berichtet.
Am Ende setzte sogar starker Schneefall ein, doch das konnte den FC St. Pauli nicht aus dem Konzept bringen. Die Hamburger stürmen zum ersten Mal in diesem Jahr auf einen einstelligen Tabellenplatz und das dank einer sehenswerten und routinierten Vorstellung gegen die abstiegsbedrohte Eintracht aus Braunschweig. Omar Marmoush und Daniel Kofi-Tschiré sorgten mit ihren frühen Toren dafür, dass St. Pauli schon nach einer Viertelstunde mit 2:0 vorn lag. Die Hausherren hätten aber noch höher führen können, ja führen müssen. Beim sonst so treffsicheren Guido Burgstaller war heute aber der Wurm drin. Braunschweig war in den Offensivaktionen insgesamt viel zu harmlos und nicht passgenau genug. Den einzigen nennenswerten Angriff zeigten die Gäste erst in der zweiten Halbzeit, als der Schuss von Stürmer Nick Proschwitz aber weit am St. Paulianer Kasten vorbeiging. So gewinnt der FC St. Pauli insgesamt verdient im Nordduell gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0.
Und schiebt sich damit auf Tabellenplatz 8. Eintracht Braunschweig bleibt auf Tabellenplatz 16. Das Sportliche geriet bei der Partie zwischen Cadiz und Valencia in der spanischen Liga gestern schnell in den Hintergrund. Aufgrund eines Rassismusvorfalls musste die Partie unterbrochen werden. Dieser Eklat hat auch heute noch für große Diskussionen gesorgt, wie Oliver Neuroth festgestellt hat.
Der spanische Fernsehsender TVE nennt die Partie ein Spiel, das das Image des spanischen Fußballs beschädigt habe. Du bist nicht allein, titelt die Madrider Sportzeitung Marca auf ihrer ersten Seite. Was genau passiert ist auf dem Spielfeld in Cádiz, ist nicht klar. Die Partie lief eine halbe Stunde, da gerieten Juan Cala von den Gastgebern und Mukhtar Diakabi vom FC Valencia aneinander. Sie lieferten sich ein Wortgefecht, an dessen Ende Diakabi laut nach dem Schiedsrichter rief. Er sei rassistisch angefeindet worden, so der Franzose Diakabi. Aus Protest verließ die gesamte Mannschaft des FC Valencia den Platz. Nach 24 Minuten kehrte sie zurück. Es gebe keinen Beweis für eine rassistische Beleidigung, so Valencias Trainer Javi Gracia. Deshalb sei weitergespielt worden. Seinem Team sei zudem für den Fall eines Spielabbruchs eine Strafe angedroht worden. Diakabi kam nicht mehr auf den Platz und verfolgte den Rest des Spiels von der Tribüne aus, sichtlich verärgert mit verschränkten Armen und starrem Blick. Sprechen über den Vorfall wollte er bisher nicht. Der mutmaßliche Täter spielte weiter. Juan Cala bestreitet jede rassistische Anfeindung, fühlt sich vorverurteilt. Die Unschuldsvermutung existiere in Spanien nicht, so Cala heute. Er sei
muy tranquilo. La verdad que muy tranquilo.
Absolut entspannt. Morgen will Cala eine Pressekonferenz geben und über den Fall aus seiner Sicht berichten. Auch sein Club stellte sich hinter ihn. Ich muss meinem Spieler glauben und das tue ich auch, so Trainer Álvaro Cervera. Die Tatsache, dass das Spiel nach der Unterbrechung einfach weiterging, sorgt für Empörung in der spanischen Presse. Von einer Niederlage für uns alle, schreibt die Zeitung Marca, so ergebe der Sport keinen Sinn. Mundo Deportivo stellt fest, es gebe immer noch kein Handlungsprotokoll, um diese Geißel zu bekämpfen, wenn ein Spieler hauptverantwortlich sei.
Informationen von Oliver Neuroth waren das. Rassismus im Sport, nicht nur in Spanien, ein Problem. Auch in den USA werden vor allem schwarze Sportlerinnen und Sportler immer wieder rassistisch angefeindet. Auch deshalb werden im sogenannten Black History Month im Februar jedes Jahr die Erfolge von schwarzen Athletinnen besonders hervorgehoben. Wieso das gerade in überwiegend weißen Gesellschaften wichtig ist, erklärt der amerikanische Sportwissenschaftler Joseph N. Cooper im Deutschlandfunk.
So when we think about highlighting the achievements of black athletes, I think the base question that
wenn es darum geht, Errungenschaften von schwarzen Athletinnen und Athleten hervorzuheben, müssen wir immer im Hinterkopf haben, dass Gesellschaften wie zum Beispiel die amerikanische hauptsächlich auf der Entmenschlichung von Schwarzen fundieren. Schwarze Menschen waren zu Zeiten der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung als Sklaven mehr Eigentum und Ware als Mensch. Wenn man heutzutage also Erfolge von schwarzen Sportlerinnen und Sportlern feiert, dann bedeutet das zunächst einmal, dass man die Menschlichkeit dieser Person anerkennt. über viele Jahrhunderte des Kolonialismus war eine der effektivsten Strategien, um bestimmte Gruppen zu kontrollieren und zu dominieren, die Errungenschaften dieser Gruppen auszuradieren. Egal ob im Sport, in der Bildung, der Wissenschaft oder der Wirtschaft. Wenn heute also die Erfolge von Schwarzen hervorgehoben werden, werden dadurch auch Diversität und Inklusion gefeiert. Der Sport trägt dadurch gleichzeitig auch zu mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft bei.
And it fosters more equity and equality in society through sport.
Sagt der Sportwissenschaftler Joseph N. Cooper im Deutschlandfunk. Das komplette Gespräch zum Nachhören finden Sie online und in der Deutschlandfunk-Audiothek. Diversität auch beim Deutschen Fußballbund ein wichtiges Thema. Der DFB hat deshalb Anfang des Jahres eine Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ins Leben gerufen. Die Trägerschaft des Projekts übernimmt der Lesben- und Schwulenverband in Person von Vorstand Christian Rudolph. Er betont im Deutschlandfunk, dass der Fußball vor allem im Breitensport weitestgehend diskriminierungsfrei werden müsse, vor allem wenn es um Teilhabemöglichkeiten von trans-, inter- und non-binären Menschen geht.
Also wenn es jetzt um das Spielrecht geht, dann ist es ja sehr umfassend. Also es fängt ja schon damit an, dass eben nur angegeben werden kann, männlich-weiblich, das dritte Geschlecht divers, ist da aktuell noch nicht vorgesehen. Das heißt, da sind auch große Umbaumaßnahmen im DFB-Netz vorzunehmen. Das Spielrecht muss da verändert werden. Wir müssen aber auch eben darüber nachdenken, dass wir eben weitere Geschlechtsklassen, Spielklassen auch einführen. Also beispielsweise ist da die Idee, auch eine All-Gender-Liga zu installieren. Ich denke, da werden wir modellartig in Berlin mit dem Berliner Fußballverband, glaube ich, erst mal anfangen.
Sagt Christian Rudolph, der seit Januar zuständig ist für die DFB-Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Auch dieses Gespräch zum Nachhören finden Sie online. Sportlich gesehen steht morgen für die besten Fußballvereine in Europa viel auf dem Spiel. Die Hinspielpartien im Viertelfinale der Champions League stehen an. Borussia Dortmund hat dabei mit Manchester City das wohl schwerste Los gezogen. Stefan Kausen blickt auf die morgige Partie voraus.
In Dortmund wird man sich wohl wehmütig vom Klang der Champions League-Hymne verabschieden müssen, wenn alles normal läuft. Zweimal gegen Manchester City, zweimal gegen diesen übermächtigen Gegner, den Tabellenführer in England. Dann war's das wohl mit der Königsklasse für geraume Zeit, denn wenn nach der Bundesliga-Niederlage gegen Frankfurt vom Samstag alles normal läuft, heißt es bestenfalls Europa League nächste Saison in Dortmund. Und diese Hymne hat nichts vom gewohnten Flair des BVB und erst recht nichts Attraktives für einen Erling Haaland. Der Starstürmer scheint auf dem Absprung zu sein in Dortmund.
Immerhin, Corona-Fälle gab es im Gegensatz zu anderen Vereinen nicht. Paris Saint-Germain spielt zum Beispiel am Mittwoch gegen Bayern München. Heute mussten die Pariser nach der Länderspielreise einen weiteren Corona-Fall bekannt geben. Nach Marco Verratti wurde heute auch dessen italienischer Nationalmannschaftskollege Alessandro Florenzi positiv getestet. Mindestens 6 italienische Nationalspieler wurden nach der Länderspielpause jetzt schon positiv getestet. Noch schlimmer ergeht es momentan den Vancouver Canucks in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Nach weiteren Fällen am Wochenende kann man inzwischen schon von einem massiven Corona-Ausbruch beim kanadischen Team sprechen. Auch ein deutscher Nationalspieler ist betroffen. Nico Novak hat die Einzelheiten.
Das Virus hat die Vancouver Canucks außer Gefecht gesetzt. 16 Spieler aus der kanadischen NHL-Mannschaft wurden seit dem vergangenen Dienstag auf das sogenannte Covid-Protokoll der Liga gesetzt. Darunter ist auch der 25-jährige Mannheimer Marc Michaelis, der seit vergangenem Jahr in der kanadischen Metropole spielt. Auf der Corona-Liste der NHL werden zwar nicht nur alle Infizierten der Liga, sondern auch Kontaktpersonen protokolliert. Laut einem Bericht vom US-amerikanischen Sportsender ESPN sind aber inzwischen mehr als die Hälfte aller Canucks-Spieler sowie 3 Trainer der Mannschaft positiv auf das Virus getestet worden. Bei einigen von ihnen sei sogar die ansteckendere brasilianische Mutante nachgewiesen worden. Für die Vancouver Canucks ist der weitere Saisonverlauf nun unklar. Nur 7 Spieler des aktiven Kaders stehen zurzeit nicht auf der Corona-Liste und wären somit einsatzbereit. In der laufenden NHL-Saison mussten bereits Dutzende Spiele Corona-bedingt verschoben werden. So muss nun auch der Spielbetrieb der Kanadier mindestens bis zum 8. April und sehr wahrscheinlich auch darüber hinaus ausgesetzt werden.
Berichtet Nico Novak. Und auch in der deutschen Eishockey-Liga musste das Spiel zwischen Straubing und Iserlohn heute aufgrund von Corona-Fällen verlegt werden. Die anderen drei Partien wurden aber ausgespielt. Mannheim verliert mit 1:2 gegen Bremerhaven. Ingolstadt besiegt Düsseldorf mit 4:3 und die Kölner Haie schlagen Augsburg mit 2:0. Gespielt wurde an diesem Ostermontag auch in der Basketball-Bundesliga. Ludwigsburg besiegt Göttingen mit 90:81, Chemnitz den mitteldeutschen BC mit 86:84 und Ulm die Basketball-Löwen Braunschweig deutlich mit 91:57. Und das war Sportaktuell an diesem Montagabend mit Raphael Späth. Schönen Abend noch.